Hi, ich bin Sascha von Zwitscher und ihr hört Krachfink mit Nadine. Wir schnacken heute über Gott und die Welt und über unser neues Album Zwitscher, was am 25.02. erscheinen wird. Viel Spaß.
Soll ich jetzt auch noch mal was loshauen?
Du musst jetzt auch noch was sagen.
Okay, ja, ich bin Mike, ich spiele Bass bei Switcher. Und wenn ihr uns mal live hören wollt, dann kommt zu uns auf Tour, auf unsere Konzerte. Wir spielen fast überall in Deutschland und wir rocken die Bühne. Bis bald.
Herzlich willkommen beim krachfink.de Podcast an Sascha.
Hallo.
Und an den lieben Mike.
Hallöchen.
Von der Band Zwitscher. Ihr seid stellvertretend für die komplette Band. Ich sag jetzt nochmal, wer noch alles mit dazugehört, nämlich der Velvet noch. Das ist euer Gitarrist mit dem coolen Namen, mit dem
ja.
Wirklich sein Name.
Ist wirklich sein Name, ja.
Dann gibt's noch den Sebastian. Der macht was bei euch?
Der spielt Klavier bzw. Keyboard. Und nennt sich auch gerne Urquell.
Sepp Urquell, Alleinunterhalter, auch buchbar für Hochzeiten, Beerdigungen, ja. Scheidungen, Kindergeburtstage. Macht er alles. Er spielt ja auch Akkordeon.
Ja, der spielt eigentlich fast alles. Ist ein multifunktionaler Musiker.
Und dann gibt's noch den Martin. Über den hatten wir es jetzt eben schon ganz kurz. Vielleicht wollt ihr, genau. Wenn ihr irgendeine Nachricht loswerden wolltet.
Martin, jetzt ja, jetzt endlich. Martin rückt das Palm Royal raus.
Ja. Wenn du es noch nicht getrunken hast, bring es bitte zur nächsten Probe endlich mit.
Wäre mal nett.
Was es mit Palm Royal auf sich hat, das werden wir im Verlauf des Gesprächs noch klären. Und der Martin ist euer Schlagzeuger. Ich habe jetzt eben schon gesagt, eure Band heißt Zwitscher, um das gleich mal zu klären. Oder beziehungsweise, ich habe eigentlich eine Frage. Die Band heißt so, weil die Oma vom Sascha diesen Namen als Bandnamen vorgeschlagen hat. Ein Zwitscher. Zwitscher ist plattdeutsch für eine Person, die ja sowas ähnliches wie ein Hänger oder wie ein Drangler. Eine Person, die einen lockeren Lebensstil hat, kann man so sagen, ne?
Ganz genau. Liederlich lebender Mensch, ja.
Aber sagt man dann Zwitscher? Ist es die korrekte plattdeutsche Aussprache?
Wenn wir das jetzt mal so, Oma sagt ja, und dabei belassen wir das immer.
Ja, es gibt ja auch die Redewendung auf den Zwutsch gehen.
Ja.
Das heißt ja auch sowas wie, man geht raus, man trifft Leute, man geht feiern, wie auch immer. Und das wird ja auch dann so ausgesprochen. Also würde ich das auch schon Zwutsche aussprechen.
Also Zwutsche ist okay.
Vollkommen.
Wir sprechen heute über euer zweites Album. Euer erstes Album kam 2018 raus, hieß Wilde Deutsche Paris, habt ihr via Staatsakt veröffentlicht. Euer zweites Album heißt Zwitscher, so wie eure Band, und kommt über das Label eures Gitarristen. Jetzt auch wieder was zur Aussprache. Ich würde mal sagen, man spricht es komplett französisch aus. Wild wird la Repochette Surprise Records, sagt man so.
Wunderbar, ja, genau.
Boah, ja, ne? Besser als ich das tue.
Besser als wir alle das tun.
Was heißt es denn?
Die Wundertüte heißt es auf Deutsch.
Ach so, okay.
Und was damit jetzt genau gemeint ist, das kann sich jeder selber denken.
Da habt ihr es euch mal ganz leicht gemacht, statt Wundertüte mal diesen schönen, feinen französischen Ausdruck genommen.
Klingt gleich viel besser.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das Artwork anschaut,
ja,
zu eurer Platte, und man hat keine Ahnung, was für eine Art von Musik ihr macht, dann hat man da, glaube ich, noch weniger Ahnung. Ich finde, dass das Artwork irgendwie so aussieht, als ob die Platte von vor 30 Jahren wäre. Und vieles, was ihr macht und was ihr spielt, klingt so wie aus einer etwas oder aus einer Zeit, die schon vergangen ist. Deshalb wäre jetzt mal meine erste Frage. Hängt ihr so generell ein bisschen der alten Zeit nach oder was veranlasst euch dazu, so ein bisschen retrospektiv zu sein?
Also der alten Zeit nachhängen nicht wirklich. Also ist eher die Musik, die damals so schön klang. Mhm. Und es ist eher, also ich bin da gar nicht so, hänge da nicht so der alten Zeit hinterher.
Ja, aber auf jeden Fall die Musik aus den 70ern, 60ern oder auch noch früher, das ist halt richtig gute handgemachte Musik, hören wir alle gerne. Und da nehmen wir viel Einfluss her, auf jeden Fall.
Ehrlicher Rock'n'Roll von damals.
Genau.
Es ist ja nicht nur die Musik, von euch, die handgemacht ist, so wie damals und ein bisschen wie damals klingt, sondern es bezieht sich ja auch auf die Texte, auf die Art, wie, ich denke mal, vorrangig der Sascha textet. Das heißt, auch das tut ihr bewusst. Das ist nicht so, dass das in euch drinsteckt, sondern es hat euch einfach früher besser gefallen oder liegt euch eher, so euch auszudrücken?
Ja, es ist auch so die Musik, die ich auch höre. Also es ist so der Helmut Quartinger zum Beispiel, der mir sehr gefällt. Das die Chanson aus dem Wiener, also dieser aus der Wiener Zeit von damals, die mir auch sehr gefällt. Das Ulkige, ja, ist schon bewusst.
Woher kennt ihr euch denn eigentlich? Weil, dass sich fünf Typen treffen, die alle sagen, so wie es damals war, so würden wir es gerne heute auch wieder machen, ist ja eigentlich vielleicht auch gar nicht so einfach.
Das ist, ja, lustige Geschichte. Ich habe angefangen mit Switcher 2015 ungefähr und damals noch als One-Man-Band. Sprich, ich hatte meinen Kazoo und meine Western-Gitarre und das war es dann auch schon eigentlich. Aber habe auch gerne nach Leuten gesucht, die Bock hätten, das mitzumachen. Und dann war ich eines Abends in der Schanze unterwegs, hatte einen Button von so einer alten Band und habe auf Martin getroffen, der den gleichen Button hatte. Mhm. Und ich habe ihn angesprochen und meinte, ich so, das kann es jetzt nicht sein. Gleiche Band, Wahnsinn, erzähl. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er ist Schlagzeuger und wir haben uns getroffen zum Jam. Ich glaube, 2 Tage später. Und das hat gut funktioniert. Nicht beim ersten Mal, hat er mir auch gleich gesagt, üb noch ein bisschen an der Gitarre und dann lass uns noch mal in 2 Monaten treffen. Und das habe ich auch gemacht und dann hat es funktioniert letztendlich. Und so habe ich Martin kennengelernt. Und Martin kannte schon Velvet, weil er mal Tourfahrer war für die andere Band, die Velvet auch noch betreibt. Sickinas. Gute Band.
Und welcher Button war das? Das will ich jetzt natürlich wissen.
Das war, oh Gott, was war das noch für eine Band? Ich glaube, das waren Rolling Stones. Ich glaube, das waren die Rolling Stones.
So was ganz Unbekanntes.
Und, ja, unbekannt nicht, aber irgendwie, ich glaube, es waren die Rolling Stones. Ich weiß nicht, ob Mike es noch besser weiß, aber ich
oder
glaube,
war es einfach, so ja, nee, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ich war sogar auch dabei gewesen, als die beiden sich kennengelernt haben, aber ich war irgendwo im Hintergrund, aber ich habe Sascha auch noch wahrgenommen und Martin. Aber ich bin
du warst
auch
dabei?
Ja, ich war an dem Abend sogar auch dabei. Das war, wir waren im Kleinen Donner beim Konzert von La Femme. Und an dem Abend habt ihr euch kennengelernt. Genau, und dann habt ihr ja auch mit Velvet dann die erste EP aufgenommen. Mhm. Dann kamen nach und nach die anderen dazu und die Band wurde immer größer. So ungefähr kann man es ja runterbrechen.
Ja.
Ah, okay. Und daher, dass du, Sascha, vorher als One-Man-Band unterwegs warst und quasi schon so einen Ansatz hattest, wie du Lieder gerne schreiben möchtest, dadurch hat sich dann auch entwickelt, dass du auf eurem ersten Album quasi die Lieder noch ja mehr oder weniger alleine geschrieben hast. Ihr habt es dann erstmal so übernommen.
Ja, genau. Ah, okay. Also es hat sich ein bisschen hat sich was natürlich entwickelt und es klang alles noch viel voller und schöner. Mhm. Aber das war auf der ersten Platte noch eine andere Herangehensweise, als wie wir es jetzt auf der zweiten gemacht haben.
Genau, wie war das denn jetzt? Also was genau hat sich geändert, außer dass ihr jetzt zusammen die Songs geschrieben habt? Welche Dynamiken haben sich da entwickelt?
Wir waren zusammen im Studio und zwar eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, das hat sich grundlegend geändert im Verlauf des Aufnehmens. Wir haben uns eingeschlossen im Watten Sound Studio und haben da über eine Woche den ersten Teil der Songs aufgenommen. Und dann haben wir hier nochmal in Hamburg eine Woche lang in den Elbdeich Studios zweite Rutsche an Songs aufgenommen. Und das war vorher anders. Das war eher so, dass wir uns alle Woche einmal getroffen haben und dann eher so, jeder hat sein Instrument auch overgedubbt und wir haben irgendwie so 1-2 Tage bei Martin im Bauwagen es aufgenommen. Diesmal war es ein richtiges Studio und über längerer Zeitraum ein Aufnahmeprozess. Ich glaube, das war so der große Unterschied.
Und habt ihr euch diese Zeit jetzt bewusst genommen oder hat sich diese Zeit jetzt zwangsläufig durch die Pandemie ergeben?
Nee, die Zeit haben wir uns schon bewusst genommen, aber die Pandemie hat auch eine Rolle gespielt, keine Frage. Mhm. Die hat uns einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht und somit haben wir die Tour abgesagt, die für unsere Senf-EP damals angedacht war. Mhm. Und somit war ja erstmal komplette Ruhe angesagt und so konnte man sich aber auch anders mal auf die ganzen Sachen einlassen. Ja, dieser Tourstress war halt nicht da und auch vieles andere nicht und somit konnten wir alle mal darüber sprechen, was wollen wir da machen, was wollen wir aufnehmen, wie soll es klingen und die Einflüsse waren ganz andere und breit gefächert.
Als ich die Platte jetzt zum ersten Mal gehört habe, war mein erster Eindruck warm. Das klingt total warm. Also man hat so ein ja, so ein ganz beruhigendes, gut behütetes Gefühl. Ich weiß nicht, hattet ihr das, ihr habt ja auch selbst produziert, hattet ihr so diesen bestimmten Anspruch daran, wie ihr wollt, dass die Platte klingt?
Ich würde sagen, das ist so entstanden, weil es so entstanden ist. Also wir sind da nicht mit diesen Gedanken rangegangen. Letztendlich müsste man da Velvet noch zu fragen, der auch viel da mitzureden hat, was den Sound angeht. Aber ich würde sagen, wir sind nicht mit den Gedanken rangegangen, die soll jetzt warm klingen. Aber es ist schön, dass es so ist.
Ja, aber ich meine, die Songs selber, die sind ja auch ganz oft irgendwie Themen von in der Heim, von Liebe, von Zuhause sein, so ein warmes Gefühl oder auch, ja, es werden ganz oft so sensible Themen angesprochen, die irgendwie aber auch positiv konnotiert sind. Und ich glaube, deswegen war es schon irgendwie klar, dass es irgendwie nicht kalt und düster wird, sondern eher schön und warm.
Ja, genau. Schön und warm. Das sind so die beiden Worte, die mir auch sofort in den Sinn gekommen sind. Du hast jetzt eben schon Velvet erwähnt, der die Platte ja aufgenommen hat. Man liest immer, ihr nehmt in einem Bauwagen auf. Bauwagen, habe ich sofort dieses Peter Lustig-Szenario im Kopf, es ist auch ziemlich beengt. Wie genau kann man sich das vorstellen? Ihr sitzt da garantiert nicht zu fünft in einem Bauwagen und drückt an irgendwelchen.
Doch? Wirklich? Also auf erste Platte war es ja halt dieser berühmte Bauwagen bei Martin. Mhm. Und so war es dann in etwa. War eng, aber auch schön. Und hatte auch einen kleinen Wintergarten, noch einen Anbau, wo man dann auch sitzen konnte. Dementsprechend ging das. War muckelig.
Das heißt, ihr steht dann da ganz eng und nehmt live auf oder nehmt ihr nacheinander auf?
Bei der ersten Platte war es so, ja. Zweite, jetzige, die rauskommt, da haben wir uns ja, wie gesagt, einmal bei Wattensound eingenistet für eine Woche. Und ein sehr nettes, schönes Studio, was ich nur empfehlen kann an dieser Stelle in Nordfriesland. Und in Hamburg im Studio jeweils. Das waren jetzt auch ganz andere Prozesse als damals bei der ersten Platte, wo man einfach in den Bauwagen ging.
Du hast jetzt eben Nordfriesland erwähnt.
Ja.
Und ich weiß, dass du dort wohnst.
Ja.
Vielleicht kannst du da mal so kurz darüber erzählen. Also wie gut kann man sich da tatsächlich isolieren? Inwiefern ist das, also auch da habe ich ehrlich gesagt ein Klischee im Kopf. Nordfriesland, denke ich sofort an Otto Walkes. Das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich davon irgendwie weiß. Da bin ich nicht so sehr gebildet in diesem Bereich von Deutschland. Aber ist es denn hilfreich, dass du so fernab vom Schuss wohnst? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so weit fernab vom Schuss, dass du überhaupt diese Texte und diese Art von Musik schaffen kannst?
Ja, doch, es war eine sehr gute Entscheidung. Ein Teil der Texte ist schon vorher entstanden. Der andere Teil ist hier entstanden. Und es war eine sehr gute Entscheidung, nach Nordfriesland zu ziehen. Das ist, ja, der Klischee ist, das ist schon ein Klischee, ist da. Also die Schafe, der Deich, viel Grün, viel Fläche, Ruhe, das Meer. Das gibt schon vieles, gerade in der jetzigen Zeit, mir persönlich. Aber ansonsten ist ja auch was los. Also man kommt auch weg. Ja, mit der Bahn ist man so in 2 Stunden in Hamburg.
Das heißt, du kannst quasi, wenn du Trubel möchtest, kannst du da hingehen. Du könntest theoretisch auf beiden Hochzeiten tanzen.
Absolut. In Husum gibt es auch ein paar wunderbare Lokalitäten, wie der Speicher in Husum. Da kann man auch gut hingehen, aber ja. Hamburg ist nicht so weit weg.
Alle Turbostadt-Fans jetzt, verdammt, sobald du Husum gesagt hast. Wie ist es denn bei dir, Mike, ohne jetzt so genau zu genau zu werden, wo du wohnst, aber wohnst du auch eher ländlich?
Ich wohne auf der Veddel in Hamburg. Das ist auch direkt am Deich, aber leider direkt an der Straße. Ja, ich komme aber auch eher so aus dem ländlichen Bereich, Bagte Heide, ein bisschen nördlicher von Hamburg. Und wir haben letztens schon bemerkt, dass alle von Switcher irgendwie eher nicht direkt aus der Stadt, sondern eher aus dem Umfeld kommen. Und das verbindet uns auch irgendwie alle. Weswegen vielleicht ja auch der Deich dann gewählt wurde als Cover.
Mhm. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ihr habt ja quasi, das Cover ist vor einem ausgebrannten Nordseehotel auf Husum. Oder sagt man auf Husum oder in Husum? Man sagt auf Husum, ne?
Ich sag in Husum.
Dann sage ich auch in Husum. Habt ihr da einen direkten Bezug zu diesem Hotel oder für was genau symbolisch steht es denn?
Kein direkter Bezug. Es ist entstanden beim Videodreh zu unserer ersten Single Daheim, die wir ja auch in Husum gedreht haben. Und am Dockhook, so nennt sich das, am Deich, da steht halt dieses Hotel und da haben wir ein Foto gemacht. Gar nicht so wir wollten es nicht unbedingt fürs Cover haben. Das ist einfach entstanden. Später erst haben wir entschieden, dass das doch eigentlich das Artwork sein sollte für die Platte. Einfach auch, weil dieses, man sieht auf der ersten Platte halt noch das Haus, was brennt, und auf der zweiten Platte stehen wir hinter einem Haus, was abgebrannt ist. Und auch das fand mir irgendwie ulkig, dass das doch irgendwie eine Parallele zieht.
Ja, ebenso ist es auch so ein bisschen witzig, weil wir sind, unser Ruf eilt uns voraus, dass wir gerne auch mal im Hotel uns ein bisschen daneben benehmen. Und deswegen fanden wir es auch irgendwie ganz interessant, dass wir da vor einem brennenden Hotel stehen.
Ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnliche Frage, aber die Person, die euch fotografiert hat, kennt ihr die sehr gut?
Ist ein guter Kumpel, doch.
Ich schaue jetzt gerade noch mal drauf, aber das war eigentlich vom ersten Moment so mein erster Gedanke. Ich finde, dass ihr alle sehr intensive Blicke habt auf diesem Foto. Das ist wirklich Wahnsinn. Also eigentlich steht ihr ja nur da. Ich glaube, man könnte vielleicht mit viel Wohlwollen könnte man sagen, dass Martin ein bisschen lacht, aber ansonsten sind da ja eigentlich ernste Gesichter. Aber ich finde es diese Geste auch, dass Sascha so bei Sebastian die Hand so auf der Schulter hat. Man sieht da einen Ehering. Das steht aus meiner Sicht auch für irgendwas symbolisch. Also so würde ich es deuten.
Ist der Ring von meinem Opa?
Ist der Ring, okay, außer du wärst mit deinem Opa verheiratet.
Ist ein Familienerbstück.
Ah ja, siehst du, okay, ja. Dann hat es vielleicht sogar noch mal eine andere Bedeutung. Richtig. Aber ich finde, da könnte jetzt auch oben drüber stehen, Soko 1973 oder so. Das könnte jetzt auch so, kennt ihr Mord mit Aussicht, diese Serie?
Ja, voll.
Da könntet ihr jetzt auch so eine Gangsterbande sein, die da irgendwie.
Die Deichbullen.
Genau, ja. Genau. Ja, genau, die Deichbullen, mit denen die dann Stress kriegen oder so. Also es ist ein richtig schönes, intensives Foto. Das gefällt mir sehr gut. Und es passt halt auch sehr gut zu eurer Musik, ja. Wo es hier eigentlich auch nicht anders ist. Also, dann lasst uns mal in die Songs reingehen. Der Mike hat vorhin, glaube ich, gesagt, sind sehr persönliche Songs. Liebessongs, hast du, glaube ich, gesagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und Daheim ist der erste Song. Der erscheint mir tatsächlich sehr persönlich zu sein. Der Text erscheint mir zu detailliert, um irgendwie was Allgemeines abzuhandeln. Liege ich da richtig?
Ja, voll. Du liegst da richtig. Der ist schon sehr persönlich. Das waren so die ersten Gedanken, die ich aufgeschrieben habe, als ich nach einer sehr langen Tour wieder nach Hause gekommen bin. Es war mit die längste Tour, die wir gespielt haben am Stück. Ich glaube, das war so ein Block von, es waren, ich glaube, 14, 15 Tage. Ja, das war so ein Gefühl, was ich dann hatte, als ich ausgestiegen bin und nach Hause konnte zu meiner Familie. Und da merkte ich dann auch, was mir wirklich fehlte dann. So fing ich an, daheim zu schreiben. Zumindest die ersten Zeilen.
Beziehst du dich da mit 1979 auf den tollen Song von Smashing Pumpkins?
Ja.
Das heißt, Grunge hat auch in deiner musikalischen Sozialisierung eine Rolle gespielt.
Ja, voll. Smashing Pumpkins, ja.
Und ihr bezieht euch auf Tanzen. Man nennt euch, glaube ich, also ihr habt ja selber schon gesagt, ja. Seid als Hotelverwüster bekannt.
Ich habe das gar nicht gesagt, das war Mike.
Ja, ich habe auch gesagt, der Ruf eilt uns voraus.
Genau.
Das habe ich nicht gesagt.
Sagen wir es mal so, euch eilt der Ruf voraus. Auch mal richtig krachen zu lassen. Und jetzt kommt hier das Stichwort Tanzen vor. Seid ihr denn leidenschaftliche Tänzer oder hemmungslose Tänzer? Gehört es für euch mit Musik zusammen?
Ja, ich schon.
Ja, also ich bin nicht so der Tänzer. Also ab und zu schon und auf der Bühne sehr gerne. Aber ja, ab und zu.
Ich finde, Tanzen gehört auf jeden Fall zur Musik. Ich tanze sehr gerne. Auch manchmal im Proberaum tanze ich den Jungs was vor. ist jetzt aber nicht so, als wären wir jetzt alle große Tänzer in der Band und machen irgendwelche Choreos oder so. Das können dann andere für uns machen. Videos gerne an unser Instagram-Account schicken. Aber Tanzen ist schon eine tolle Sache und gehört einfach zur Musik dazu.
Aber ich habe jetzt wirklich bewusst gesagt, hemmungslose Tänzer, weil vielleicht kennt ihr das auch. Ich finde es total schade, dass man als junge Person häufig so entweder nur auf Alkohol tanzen konnte oder noch nicht mal dann, weil man ja immer dachte, das sieht jetzt scheiße aus und man ist uncool. Das fand ich war eins der befreiendsten Dinge mit dem Älterwerden, dass man irgendwann gedacht hat, ist mir total egal, wie das aussieht, ich tanze jetzt. Kennt ihr das?
Ja, total.
Toll.
Also so dumm tanzen ist großartig und auch nicht mehr drauf achten, sowieso nicht.
Ja, finde ich auch. Aber Tanzschule habt ihr nicht besucht?
Nee.
Weil es doch. Doch auch so ein, doch, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist doch auch so ein, also ich will nicht sagen Dorfding, aber auf dem Dorf schon noch stärker verbreitet als in der Stadt, oder? Was hast du, ach so, das, ey, was tanzt du denn davon vor genau, Mike? Also, sagst du dann da?
Ja, es gibt die Basics halt, ne, da gibt es sogar so verschiedene Lehrstufen, sage ich mal, B1, B2, so, ne, Basic 1, Basic 2 und dann am Ende noch Medium hieß das und dann war ich schon irgendwie in allen Tanzrichtungen fast Pro, sage ich mal. Und da war alles bei Tango, Walzer, Cha-Cha-Cha, halt die typischen Tänze.
Das erklärt so vieles.
Das erklärt
ja, Mann.
Voll.
Ja, aber meinst du, es hat dir vielleicht irgendwie wirklich tatsächlich auch in musikalischer Hinsicht was gebracht, so im Hinblick auf das Taktgefühl?
Ja, ich glaube eher, dass das Taktgefühl und der musikalische, das musikalische Interesse und das, sag ich mal, ganz blöd Talent, war schon vorher da und hat sich dann auch beim Tanzen noch verfestigt.
Ja, weil man denkt ja seltsamerweise, Leute, die schön Musik machen können, die können auch schön tanzen. Da gibt's einige prominente Beispiele, die genau das Gegenteil belegen und gar nicht so schön tanzen können. Ich würde auch gerne noch mal über das Wort daheim sprechen, Sascha. Hast du lange nachgedacht, ob du, also du hättest ja auch zu Hause nehmen können oder Heimat. Ist das der spontane Begriff gewesen, der dir einfiel oder hast du, falls du an sowas, dann vielleicht doch sehr genau?
Das war gar nicht so bewusst, dass es daheim war. Daheim klingt für mich schön einfach und deswegen war es der Titel letztendlich, der das ja so ausgemacht hat. Aber es ist kein Song, der jetzt wirklich die Heimat an sich huldigt, sondern es ist eher so das Gefühl drumherum.
Heimat wirkt auch, finde ich, dann manchmal leicht, ja, patriotisch. Genau, und das wollte man auch ein bisschen umgehen. Wenn man so einen Song, Titel sieht, der Heimat heißt, kann das ganz schnell falsch verstanden werden. Und daheim ist halt irgendwie nicht unbedingt Deutschland oder eine Stadt, sondern das kann auch einfach das Zuhause, die Wohnung oder was auch immer sein.
Das heißt, du jetzt zum Beispiel, Mike, kannst mit diesem Song komplett mitgehen, auch wenn er jetzt vielleicht eher private Dinge von Sascha da mit drin hat.
Ja, klar. Also ich kann ja natürlich, habe ich auch ein Daheimgefühl bei mir zu Hause und ich habe auch eine Freundin und kann mich auf jeden Fall zu dem Text, den Sascha da schreibt, setze ich auch eine Verbindung und habe da auch Parallelitäten. Natürlich nicht alles gleich, aber man kann da schon seinen Sinn rausziehen.
Ich liebe übrigens, wie ihr in diesem Song immer wieder Anlauf nehmt und das so von dem Klavier so flankieren lasst und dann das Ganze immer wieder so abstaubt. Das ist für mich eine schöne Metapher für zu Hause, weil im Prinzip ist das ja quasi immer so dieser Alltag, das Viele, das Schnelle, das passiert und dann stoppt man so ab und ist daheim. Das fand ich sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Opener für das Album. Und eigentlich quasi, ich finde, wenn einem dieser Song gefällt, dann bleibt man eigentlich schon dran, weil der vereint eigentlich schon alles, was auf dem Album so grob passieren wird in unterschiedlicher Ausprägung. Habt ihr da lange drüber nachgedacht, ob ihr den vorne hinstellen sollt? Weil daheim würde ja auch ans Ende passen.
Das hast du schön gesagt. Also das war als allererstes. Das ja, doch bewusst, dass das der Opener sein sollte. Aus genau diesen Gründen.
Was man euch
du hast gerade was getrunken, ne?
Ja, er hat, glaube ich, gerade was getrunken, ne?
Ja, ja. Ja.
Was man euch ja auch nachsagt und was ich jetzt gar nicht schlimm finde, deshalb stelle ich es gleich voran. Man sagt, also wenn man euch beschreibt, dann steht da immer Garage Rock, das höre ich da jetzt gar nicht so. Man wirft so Sachen wie Tonsteine, Scherben in die Waagschale. Ja, sehe ich ähnlich. Ich musste sofort an Voodoo Jürgens denken, falls ihr da was damit anfangen könnt. Und vielleicht auch ein bisschen an Milliarden, wobei ich Milliarden mit ihrer schon sehr starken Berlin-Prägung, finde ich, geht nochmal in eine andere Richtung. Aber was man euch oft auch irgendwie in den Sound mit reinwirft, ist Schlager. Finde ich, wie gesagt, gar nicht schlimm. Was definiert ihr mit Schlager? Was denkt ihr, woher kommt das?
Ja, es sind vielleicht so Songs wie auf dem ersten Album wie Bierstübchen oder auch Drahtesel von der ersten EP, die irgendwie sehr eingängig sind und sehr viel auf den gleichen Harmonien rumreitet. Witzig, die Drahtesel reitet auf die gleichen Harmonien rum. Ja, ich denke, das wird der Fall sein. Das sind einfach geschriebene Songs mit einem eingängigen Melodie und was zum gleich mitsingen, sage ich mal. Ich glaube, das ist beim neuen Album gar nicht mehr so richtig der Fall. Jedenfalls fällt mir da kein Song ein, den ich in die, sag ich mal, Tendenz zu Schlager setzen würde.
Nee, das stimmt. Mhm. Der fehlt.
finde ich auch. Also ich ganz ehrlich bewundere so diese Selbstverständlichkeit, mit der du, Sascha, zum Beispiel in diesem Song, als ich dich das erste Mal vergaß, auch ein wunderschöner Song, wie du das so einfach ganz selbstverständlich singst, oh, wie schön kann das Leben nur sein, schenk mir Zärtlichkeit. Und ich dachte, das sind wahrscheinlich eher so diese offensiv und total unverstellten emotionalen Sätze, die euch dann so in die Schlagerecke irgendwie treiben.
Ja, kann sein. Also.
Aber eigentlich geht es in dem Song ja aber darum, sich in der Musik zu verlieren und ja, dieses schöne Gefühl, wenn die Band verbal oder nonverbal für einen spricht, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Also wenn es rein um den Text geht, also ich finde, der Song, der bringt natürlich viel. Um den Text genau würde ich, nee, ich könnte es nicht beantworten, entschuldige.
Nee, schöne Antwort, du könntest nicht beantworten, worum es in dem Text geht. Oder du kannst es nicht konkretisieren oder du würdest dich nicht auf eine Deutungsweise festlegen, meinst du so?
Nee, auf eine Deutungsweise möchte ich mich auch da ungern festlegen. Sollte für sich sprechen, ja.
Dann lass doch mal anders sagen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn die Musik von anderen plötzlich deine... Wir hatten vorhin zum Beispiel ganz kurz Turbostadt erwähnt. Da geht es mir manchmal so, krass, genau das habe ich gedacht. Ich hätte es aber nie so in Worte fassen können. Und auch mit deren Musik geht es mir manchmal so. Kennt ihr dieses Gefühl?
Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Also Musik transportiert ja auch ein Gefühl. Und ganz oft auch so Assoziationen. Und irgendwo, glaube ich, haben wir Menschen immer eine ähnliche Assoziation. Natürlich auch eine subjektive, aber irgendwo ist dann auch irgendwie eine Schnittmenge, die gleich ist. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich glaube auch bei Als ich dich das erste Mal vergaß, ist da der Vibe des Songs, ist, dass man irgendwie reingesogen wird. Also so ein voller Sound, sehr intensiver Sound. Ja, da spricht die Musik auch auf jeden Fall für sich.
Also mit der Textzeile jetzt, ich hoffe, du kannst, die dann immer wiederholt wird, ich hoffe, du kannst besser schlafen als ich. Da gibt es, glaube ich, dann auch noch eine Abwandlung. Da fühle ich mich jetzt als Hörerin sogar direkt angesprochen. Es wirkt fast so, als ob Sascha vielleicht davon ausgehen würde, dass Künstler leiden müssen, vielleicht auch manchmal, um diese Emotionen herzustellen. Das ist ja meistens so, dass man sagt, die intensivsten, emotionalsten Songs entstehen eigentlich, wenn es demjenigen oder derjenigen, die den Song geschrieben haben, gar nicht so gut geht.
Trauer kann natürlich viel, viel bewirken. Gerade wenn es um Schreiben geht. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir gut tut, um Gutes zu schreiben. Und ich hoffe einfach, dass, wenn sich da jemand direkt angesprochen fühlt, dass es und helfen kann im besten Falle, ist es genau das, was man dann damit auch bewirken möchte. Aber es ist natürlich auch ein Text, den ich mir von der Seele runtergeschrieben habe, persönlich für mich. Genau, eine Geschichte, die erzählt wird.
Eine Geschichte, die ihr garantiert parat habt, ist zu dem Song Palm Royale. Ich habe mal recherchiert, das ist, also für alle, die es nicht wissen, das ist eine Biermarke, ich glaube eine belgische Biermarke. Ist da natürlich erstmal ein ganz toller Name für ein Bier. Wir haben jetzt vorhin kurz abgecheckt, wer von uns jetzt gerade was hier trinkt. Da können wir alle nicht mithalten mit unseren Marken. Wie kam es denn genau? Was verbindet ihr denn mit diesem Bier?
Ja, das war eine ziemlich durchzechte Nacht im Vorort von Amsterdam. Und da hatte noch eine Kneipe auf und da saß ich dann am Abend drinne und eine Dame sagte zu mir, du brauchst ein Palm Royal, so siehst du aus. Und ich habe es dann verkostet und relativ schnell gemerkt, was das für ein gutes Bier ist. Und der Abend war sehr gut und wir blieben auch dort in der Kneipe über Stunden und haben dieses Palm Royal getrunken. Und am Abend habe ich dann noch diesen Text geschrieben und mitgenommen nach Hause. Und ich glaube, den haben wir auch relativ fix dann aufgenommen.
Meint ihr, dass ihr irgendwie dann Sponsoring abgreifen könnt? Oder?
Ich glaube, wir haben das schon probiert. Ich glaube, wir haben eine Mail hingeschrieben, aber bis dato keine Antwort bekommen.
Alkohol ist oft ein Thema bei euch und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Sekunde gedacht, ah, das ist jetzt so eine Band, da geht's nur um Alkohol. Ich sehe Alkohol eigentlich eher als Vehikel, um so eine gewisse Sprache und Stimmung nutzen zu können. Wie geht ihr mit dem Vorwurf um, wenn Leute von außerhalb euch damit konfrontieren, dass ihr so Trinklieder hauptsächlich macht oder es bei euch vielleicht zu viel um Alkohol geht?
Boah, ich gehe damit ganz entspannt eigentlich um, weil wir sind halt eine Pub-Band. Also wir sitzen gerne in Pubs und da entstehen auch unsere Lieder und wir verbinden damit auch viel Geselligkeit, Beisammensein. Und da kommen dann halt auch manchmal natürlich Lieder auch ums übers Bier zustande. Aber das ist es dann auch im Großen und Ganzen. Also der Alkohol steht jetzt nicht im Vordergrund an. Also das nicht.
Es gehört halt dazu, wenn man in geselliger Runde ist, bedeutet aber nicht, dass es muss. Und dass uns das manche Bier, das ein oder andere Bier sehr gut schmeckt, singen wir dann auch mal gerne ein Lied darüber. Ich finde jetzt aber nicht, dass wir eine absolute Saufband sind oder irgendwie Ballermann-Songs schreiben. Also da ist sehr viel mehr Tiefe drin. Und natürlich gibt es 2, 3 Lieder, die irgendwie den Hedonismus irgendwie anpreisen, aber darum geht es jetzt nicht vorrangig bei Switcher.
Ich habe das schon mehrfach hier in dem Podcast erwähnt und das ist auch wirklich kein Joke. Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der bieristischen Glaubensgemeinschaft von Marco Pogo von Turbo Bier. Und natürlich ist es in erster Linie ein Spaß. Und wie gesagt, es ist auch bestimmt nicht in unserem Sinne, Alkohol zu verherrlichen. Aber es ist definitiv so, wie du jetzt eben gesagt hast, dass Alkohol in manchen Momenten Leute auf ein ähnliches Level bringt und eine andere Stimmung erzeugt, die vielleicht ohne Alkohol nicht möglich ist.
Jo.
Jo, ne?
So ist das.
Ist halt so.
Seid ihr denn so firm, was so richtige Trinklieder angeht?
Kommt drauf an, ne? Also es gibt, wie du schon gesagt hast, manchmal mag ich gerne Trinklieder, die so ein bisschen auch aus Spaß geschrieben wurden, die vielleicht auch extra das ganze Thema so ein bisschen hops nehmen. Mhm. Aber dann gibt es halt so Songs wie Mickey Krause und so, boah, das kann ich gar nicht ab, weil es dann halt wirklich nur dazu da ist, um sich einen reinzuorgeln und irgendwie die Lieder laut mitzusingen. Und das ist dann überhaupt nicht mein Fall. Aber wenn das so ein bisschen mit Witz dahinter ist, dann höre ich mir sowas auch mal ganz gerne an.
Rentnerband zum Beispiel. Die Rentnerband, die finde ich gut.
Erzähl mal was über die Rentnerband, ich kenne die nicht.
Oh, mehr ist das eigentlich gar nicht. Das ist eine Band aus den 70ern aus Hamburg. Und die haben da so ein paar gute Platten rausgebracht, die dann auch mal ums Feiern in der Kneipe geht oder so. Aber das dann doch eher charmanter dargestellt und nicht so im Fokus.
Es gibt eine sehr schöne Platte von Tom Angel Ripper von der Fresh Metal Band Sodom. Die heißt Ein schöner Tag. Und da spielt er wirklich, ich würde sogar fast behaupten, nur er mit E-Gitarre und irgend so ein geklebertes Schlagzeug. Wirklich so Songs wie Kreuzberger Nächte, Schnaps, das war sein letztes Wort, es gibt kein Bier auf Hawaii, jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein und lauter solche Sachen. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, Mike, diese Ballermann-Songs, denen kann ich auch nichts abgewinnen. Aber man muss wirklich sagen, dass sehr, sehr viele von diesen Songs, das sind echt gute Melodien. Das muss man jetzt mal wirklich sagen.
Ja, ja.
Ihr hattet auf dem ersten Album einen Song, ich glaube, der hieß Samstagnacht. Und jetzt habt ihr einen Song drauf, der heißt Rocker. Irgendwie wirkt es auf mich so, als ob die 2 Songs schon so ein bisschen zusammengehören.
Irgendwie haben sie Ähnlichkeiten, finde ich auch.
Weil irgendwie Samstagnacht ist so, sind so die Leute, die auf deine Party kommen, ohne dass du die eingeladen hast. Und die dann vielleicht aber doch ganz gut sind. Und Rocker ist so ein bisschen der Typ, finde ich, der so ein bisschen drüber ist auf Alkohol. Aber irgendwie auch so.
Ja, das besingt ja auch Samstagnacht ein bisschen. Vielleicht kann man es ja sogar ein bisschen kritisch sehen, wo bei Samstagnacht auf alles geschissen wird. Hauptsache, ich kriege meinen Stoff. In die Richtung kann man natürlich auch gehen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Aber so welche Typen gibt es ja auch immer wieder. Also ich meine, in jeder zweiten Bar oder Kneipe, in der du gehst, ist da jemand, der sich daneben benimmt. Aber auch irgendwo halt so ein bisschen ein Vibe rüberbringt, der so ein bisschen cool und ich scheiß auf alles. Das hat so ein anarchisches Gefühl irgendwie. Und das besingen wir da auch irgendwo. Und deswegen ist das auch irgendwo interessant, wenn sich jemand so aufführt.
Ja, genau. Genauso hätte ich es jetzt auch gesagt. Ich wollte jetzt eben noch so sagen, das ist dann die Person, die so dem, das ist dann die, über die man sich am nächsten Tag die Anekdoten erzählt. Weißt du noch?
Genau.
Was er da irgendwie gemacht hat und so. Aber eigentlich hatte ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr 2 bis 3 zu viel getrunken habt. Aber eigentlich habt ihr das ja schon beantwortet.
Ich gehe immer schlafen.
In Hotels.
In Hotels. Ich hau mich hin irgendwo und schlafe.
Das stimmt. Da gibt es ein paar in der Band, die dann gerne noch ein bisschen lauter sind und ein bisschen Quatsch machen, was genau das. Das möchte ich jetzt gar nicht ausholen, aber das ist auch halt auch jeder unterschiedlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine Version von Ich mach mein Ding, gesungen von Udo Lindenberg. und Ben Becker. Und Ben Becker hat so einen in der Krone drin stehen, dass selbst Udo Lindenberg ihn seltsam von der Seite anguckt. Und ich glaube, wenn Udo Lindenberg dich von der Seite anguckt, weil du zu besoffen bist, dann hast du schon was erreicht, auf jeden Fall.
Ja, aber hallo, ja. Ich dachte auch, Udo Lindenberg ist dauerbesoffen, deswegen fällt ihm das gar nicht mehr so auf. Aber na gut, dann war Ben Becker wahrscheinlich richtig im Zenit.
Das ist ihm definitiv aufgefallen. Was mal ganz witzig war, Harald Juncker hat man ja auch immer nachgesagt, ein wahnsinniger Trinker zu sein, war er mit Sicherheit auch. Und eine Bekannte von mir, die hat mal auf einem Kreuzschiff gearbeitet. Und Harald Juncker ist da mal die Treppe runtergefallen. Und dann stand am nächsten Tag in der Bildzeitung: Harald Juncker, stockbesoffen, randaliert und so. Und die hat mir dann erzählt, der hat überhaupt nicht randaliert, hat einfach den ganzen Abend nur Wasser getrunken und ist halt doof die Treppe runtergefallen. Also, was ich damit sagen will, wenn man so einen Ruf weg hat, dann hast du halt auch Pech, ne? Dann steht da jetzt wahrscheinlich immer Swoochow, haben alles zusammengehauen im Backstage und so, obwohl es gar nicht stimmt.
Ja, genau, das waren auch wilde Zeiten. Man muss
das auch waren sagen, auch die anderen.
Ja, genau. Es waren zum Beispiel auf dem Casper-Konzert haben wir auch nicht den Backstage zerstört, sondern Martin von
Carrier. Das hat doch gar keiner gesagt.
Martin von...
Nein.
Willst du dich noch
genau, tiefer reinreiten? Genau, das waren noch wilde Zeiten und ich glaube, wir jetzt inzwischen haben wir uns da auch so ein bisschen, sind wir ein bisschen ruhiger geworden. Aber das stimmt, wenn man den Ruf weg hat, hat man den Ruf weg.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, da könnt ihr auch gar nichts machen, das kommt jetzt immer wieder. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, Martin hat auch den Ruf weg. Definitiv. Da kann er machen, was er will. Es gibt einfach so, Bands, die haben das mal gemacht und dann ist es halt so. Der schönste Song für mich von dem Album ist ein bisschen so ein konservierter Song, nämlich Bodo. Der schließt das Album ab und ihr habt den Song, ich glaube, 2016 muss es gewesen sein, habt ihr den schon mal aufgenommen? Warum habt ihr euch denn jetzt dazu entschieden, den Song nochmal aufzunehmen und natürlich in einer, man kann sagen, ausgefeilteren Instrumentierung?
Weil ich jedes Mal nach dem Konzert angesprochen werde von mindestens einer Person, die sagt, ja, wann gibt es denn mal diese Version? Wann nimmt ihr die denn mal auf? Und wenn sich das so über 14 Tage hinwegzieht, dann hat man das dann auch irgendwann vor und möchte den dann auch unbedingt mal aufnehmen. Und das haben wir dann auch endlich geschafft. Und den haben wir dann auch natürlich mit draufgenommen.
Ja, besonders, weil das Album heißt Swoochow und das ist eines der ersten Songs, die entstanden sind. Und deswegen ist das auch irgendwie, schließt das einen Kreis irgendwie. Und wir haben halt diesen Song durchs Live-Spielen weiterentwickelt und haben da noch ein episches Ende rangehangen, was wir auch unbedingt mal aufnehmen wollten, weil wir es einfach selber auch richtig gut finden und uns da selber, auf die Schulter klopfen wollen vielleicht. Weiß ich nicht.
Das ist ein Schulterklopf-Song.
Genau, so ein richtiger Schulterklopf-Song.
Schulterklopfer.
Nee, es ist ein sehr trauriger Song und ich bin euch auch sehr dankbar, dass ihr den Song so ausgeweitet habt, weil ich finde, so oft trauen sich Bands das nicht. Also genau das, was du jetzt beschrieben hast, Sascha, kennt doch jeder, der Musik liebt. Du bist auf einem Konzert und jemand spielt eine besondere Version und du denkst, warum hast du diese Version nicht aufs Album gepackt? Und man weiß es eigentlich ganz genau, weil 7-Minuten-Songs nicht so gut ankommen. Aber dieser Song, finde ich, muss 7 Minuten irgendwas lang sein. Es geht um Bodo und eine prägnante Zeile ist, ich bin Bodo manisch-depressiv. Jetzt interessiert mich natürlich, was euer Anreiz war, um so einen schwermütigen Song zu schreiben.
Den habe ich nach dem Tod meines Großvaters Bodo geschrieben. Und das ist es, die Geschichte über ihn, über die Familie und um das Leben.
Ich habe mal ein Buch gelesen von Thomas Melle, ich weiß nicht, ob er das kennt, das heißt Die Welt im Rücken. Und da erzählt er von seiner Geschichte, wie er mit seiner bipolaren Störung umgeht. Und ich muss sagen, dass mich das damals sehr geschockt hatte, weil ich glaube, dass viele Leute von dieser Bezeichnung manisch-depressiv eine ganz falsche Vorstellung haben, dass man einfach denkt, so ganz simpel gesprochen, die Person ist mal traurig und mal ist sie dann gut gelaunt. Aber so einfach ist es ja nicht, sondern es erschwert den Alltag enorm.
Allerdings.
Du singst in diesem Song, und ich finde das schön, wie du es fast verschluckst, du singst in diesem Song, lass mich bloß allein, Gott, lass mich allein. Also dieses Gott ist kaum hörbar. Kannst du dazu was sagen, warum du dieses Gott vielleicht so ein bisschen weggedruckst hast?
Ich habe da versucht, tatsächlich auch ein bisschen meinen Großvater zu imitieren, wie er gesprochen hat und wie er abgewunken hat, Dinge abgewunken hat, wenn man ihn damit vielleicht auch gewissermaßen ins Detail zu gehen, wenn man Probleme ansprechen möchte und das immer abgewunken wurde. Und das habe ich versucht, in den Emotionen, wenn ich das oder als ich es gesungen habe, dann auch mit so einzunehmen. Mhm. Also nicht unbedingt bewusst, aber doch etwas, ein wenig.
Und wer jetzt bis hierhin genau zugehört hat, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass ihr eine Saufband seid. Weil, wie man merkt, habt ihr da ja ziemlich viel, ja, schon Details in den Songs und auch sehr persönliche Begebenheiten und schon sehr, ja, es ist ja jetzt sehr intim. Wenn du jetzt sagst, du singst über deinen Opa und über eine wahre Begebenheit, ja, dann ist es ja, also noch offener geht es ja eigentlich gar nicht. Besprecht ihr solche Dinge? Also wenn du jetzt mit so einem Text kommst, besprecht ihr da manchmal, wie weit kann man gehen? Wie weit sollte man gehen?
Hin und wieder. Wie gesagt, auf der zweiten Platte sind Texte auch entstanden mit der Band. Und darüber hat man dann doch noch eher dann auch gesprochen. Was will man reinbringen und wie weit will man gehen? Aber bei gewissen Texten, die ich mitbringe, da versteht jeder, glaube ich, für sich, was das zu bedeuten hat und ist damit, glaube ich, dann auch soweit zufrieden, habe ich das Gefühl, wenn ich Texte vorstelle oder Lieder vorstelle.
Kommt immer mal wieder vor, dass wir auch ein bisschen diskutieren über Saschas Texte oder auch wenn wir zusammen was schreiben, was die Bedeutung ist, ja, wie man es interpretieren könnte. Wie Sascha aber auch schon sagt, da gibt es halt auch sehr intime Texte, die Sascha mitnimmt, wo man dann auch gar nicht viel mehr zu sagen möchte. Weil das ist dann einfach was sehr Emotionales, Subjektives von Sascha und das lässt man dann auch so stehen.
Aber es ist nicht gesetzt, dass Sascha jetzt für immer und ewig alle Texte schreibt, sondern ihr werdet theoretisch, seid da relativ offen, vielleicht auch was die Instrumente selbst angeht. Es gibt ja auch Bands, die da mal so durchtauschen oder habt ihr da klare Positionen vergeben?
Nee, also ich glaube nicht, dass bei uns in der Band so extrem klare Positionen sind. Also schon, bis dato habe ich alleine geschrieben, aber wir schreiben auch zusammen. Also ich glaube auch, dass auf vielleicht beispielsweise der dritten Platte dann doch vielleicht jemand anders auch einen Song zu beisteuert. Da gibt es auch welche, die sind nur noch nicht aufgenommen. Ja. Zum Beispiel Martin. Martin hat auch einen wunderbaren Song, wo er Trompete spielt und Schlagzeug spielt.
Und Sebastian hat auch einen.
Ja.
Ich finde jetzt gerade auch bei dem, also generell hört man, dass ihr alle sehr, sehr gute Musiker seid, aber ich finde jetzt gerade bei Bodo, bei diesem eben sehr langen instrumentalen Ausklang, da hört man es, also vor allem beim Piano hört man es ganz extrem. Wie intuitiv schreibt ihr überhaupt eure Songs? Jammt ihr viel?
Ja, das würde ich schon sagen. Also meistens entstehen die Songs aus dem Jam heraus, manchmal sogar auf Tour, wenn wir irgendwie beim Soundcheck sind und dann fängt einer mit einer Melo an und dann steigen die anderen drauf ein und dann sind wir alle so, boah, war das geil gerade. Bei Bodo war es ähnlich. Wir haben mal einen Auftritt, beim Soundcheck haben wir einfach zu der schon eingängigen Melodie von Velvet einfach nochmal so eine härtere Overdrive-Passgitarre dazugehauen und waren so, boah, das klingt ja mega episch, lass uns das mal ausbauen. Und so entstehen dann meistens so die ersten Anreize, einen Song zu machen oder halt einen Song zu veredeln.
Eigentlich ist euch mit der Platte jetzt quasi auch genau das gelungen, was sich, glaube ich, jede Band wünscht. Man hört die Platte einmal an und denkt sich, okay, ich möchte sie sofort live sehen. Das ist, finde ich, so das Beste, was einem passieren kann. Ist jetzt natürlich jetzt aktuell nicht so super. Aber grundsätzlich ist doch Swutscher eine Band, die ja sich vielleicht auch so ein bisschen vom Live-Spielen nähert, oder?
Ja, definitiv. Wir sind eine Liveband, wir lieben es, unterwegs zu sein, zu spielen. Die Bühne ist doch schon sehr, sehr wichtig. Das ist auch was, was fehlt irgendwie.
Aber ihr habt Tourdaten in Planung, ne?
Wir haben welche für April und Mai und Daumen drücken, dass es auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
Ich finde irgendwie so, wenn man jetzt diese üblichen Parameter nimmt, die es so für eine Band gibt, also wenn man sich eure Platte anhört, die alte Platte anhört, die EPs anhört und dann mal so schaut, was sind denn so die Zahlen und Kennzahlen, an denen man eigentlich den Erfolg einer Band misst, wenn man jetzt, was man zur Verfügung hat, dann ist mein erster Gedanke, hä? Wieso so wenig? Aber gleichzeitig weiß ich auch jetzt nicht so genau, ob ich euch jetzt einen riesen Charterfolg wünschen würde oder ob Switcher nicht vielleicht auch so eine gewisse, die auf jeden Fall noch wachsen soll, aber so eine gewisse Exklusivität ausmacht. Was wünscht ihr selbst euch denn für die Band? Was soll denn am besten jetzt passieren, wenn das Album rauskommt?
Hoffentlich eins. Charts, nein, um Gottes Willen. Nee. Das ist, es wäre schön, wenn sie dankend angenommen wird und die Leute auch begeistert sind davon, so wie wir es sind. Aber wir sind jetzt nicht eine Band, die es unbedingt in die Charts schaffen möchte, oder?
Ja, denke ich auch. Ich glaube, wir sind eher so Künstler, die das auch ein bisschen für sich machen und sich freuen, wenn es Leuten gefällt. Fand die Resonanz schon immer sehr gut bei Switcher und es kommt ja auch gut an. Und wenn das dann wertgeschätzt wird, ist das schon... dann reicht mir das schon oder reicht uns das schon. Also es muss jetzt kein Chartplatz sein oder Co-Headliner beim Hurricane oder so.
Hm. Weil ich denke jetzt so gerade diese Sachen mit dem Bauwagen, klar, ihr habt jetzt auch in dem Studio aufgenommen, aber ist wahrscheinlich auch wesentlich für das, wie ihr dann letztendlich klingt. Wenn man das größer machen würde, würde wahrscheinlich was komplett anderes dabei rauskommen am Schluss.
Wahrscheinlich. Es wäre schade drum, wenn es dann wie die vierte Platte von den Kings of Leon klingen würde oder so.
Ich weiß gar nicht, was die vierte. Ich weiß gar nicht, was die vierte Platte von denen ist.
Das ist auch gut so. Du hast alles richtig gemacht.
Mit Sex und Fire drauf und so. Das ist ein gutes Beispiel. Also dann wird's halt.
Fire ist doch die gute noch, oder?
Ja, das ist noch. Da muss ich schon sagen, da fand ich noch die. Doch muss ich sagen, fand ich noch gut. Ab da, aber danach.
Dann die danach. Wie auch immer, also Songs werden, KünstlerInnen werden ganz oft nach einer Weile auch so bei den Red Hot Chili Peppers, also sie werden so kommerziell und irgendwie hat man das Gefühl, am Ende geht es dann nur noch um die Verkaufszahlen, dass es irgendwie der Masse taugt, ohne Ecken und Kanten. Und boah, so eine Musik will ich auch gar nicht machen. Da sollen schon Ecken und Kanten dabei sein, das soll traurig machen, das soll mal so, mal glücklich machen, also irgendwie... klingt dann ja auch immer alles gleich, wenn das Radiomusik ist. Und da sehe ich Switcher gar nicht.
Nö.
Mein Bier ist leer. Ich müsste mir jetzt ein neues holen. Worüber ich aber gerne noch sprechen würde, ist euer Pegelverein. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Pegelverein so eine Art Switcher-Fanclub, wo man sich mit euch...
Das ist unser eigenes Metaverse.
Wo man sich mit euch treffen und schnacken und was wegtrinken kann.
Virtuell, ganz genau. Und bald auch. Ja, Mike?
Und bald auch in eurem Hotelzimmer.
Nein, auch live.
Ja, der Pegelverein ist auch, natürlich sind da Fans bei, aber ich glaube auch viele Leute, die einfach dazukommen. Und unser größtes Ziel war eigentlich in dieser Corona-Zeit, wo man sowieso so wenig Kontakte hat, so ein digitales Netzwerk zu gründen von MusikliebhaberInnen und TrinkerInnen, die sich einfach vernetzen und zusammen irgendwie eine gute Zeit haben. Sobald das Corona-technisch möglich ist, wollen wir das dann auch in Präsenz machen. Und das ist irgendwie so ein Zusammenschluss von... ja, von Fans und Freunden und Leuten, die gerne Musik hören einfach.
Über was redet ihr da dann mit denen?
Jetzt letztens haben wir eine Pegelverein-Playlist gemacht, um erstmal zu gucken, was so überhaupt gehört wird. Und dann werden natürlich witzige Videos geteilt.
Derzeit ist es so, dass sich da eine Band eventuell gründet in diesem Pegelverein. Oh. Weil jemand gefragt hat, ob hier auch jemand... ist, der irgendwie Musik macht. Und da kam die Gegenantwort, ist die Frage, wer hier nicht Musik macht. Und dann ging es los mit, ich hätte nämlich Bock, mal eine New Metal Band zu gründen.
Ganz was Feines, auch ganz was Individuelles machen.
Aber so langsam geht das jetzt los, dass die Leute sich denn da auch darüber unterhalten. Es wäre einfach großartig, wenn sich dadurch auch Bands gründen würden durch den Pegelverein.
Und die Person hat garantiert einfach nur gerade mal so ein Korn weggesnippt und da drauf geschaut. Locker. Wie wäre es denn, wenn wir eine New Metal Band machen? Ist mir gerade eingefallen. Ja, cool. Und wie oft, also man muss dann einfach, wo findet man diesen Link zum Pegelverein? Muss man da was bezahlen oder ist das irgend so ein Zoom-Call oder...
Dann muss man natürlich nichts bezahlen.
Niemals.
Und wie oft findet es statt?
Ja, das ist, hat verschiedene Ebenen. Wir wollen einmal im Monat, jeden letzten Donnerstag im Monat, wollen wir ein Zoom-Meeting machen. Da gibt es eine Telegram-Gruppe, wo gerade im Moment halt sich Leute vernetzen und auch ganz oft ihre Getränke reinposten oder irgendwelche witzigen Videos machen. Demnächst kann man auch schon mal sagen, wollen wir auch Pegelvereine in verschiedenen Städten in Präsenz machen, also Pegelverein-Treffen. Und ebenso kann man unseren Newsletter bestellen. Dann bekommt man halt auch die neuesten Infos, was wir so rausbringen, was wir an Merch haben, wann wir Konzerte spielen und so weiter. Da kriegt man einiges, sage ich mal, wenn man dabei ist.
Also was mir jetzt schon, du hast jetzt schon ein paar Mal witzig gesagt, Mike. Und ich habe mir natürlich die grandiose Werbung zum Pegelverein angeschaut. Mit einer zweiten Person, die keine Miene verzogen hat, während ich mich totgelacht habe, weil es eigentlich genau mein Humor war. Jetzt ist mir schon oft aufgefallen, dass Bands, die gut sind, total oft den gleichen Humor teilen. Ist es bei euch ähnlich? Lacht ihr mehr oder weniger immer über dieselben Sachen?
Boah, wir sind schon extrem witzige, also ja, erzähl.
Also wir sind schon extrem witzig.
Mike, also wir können uns alle gut selbst unterhalten. Also es ist so im Tourbus, ist es nie nicht witzig. Irgendwas passiert auch immer. Wir haben auch ein ganz wunderbares Spiel. Und zwar haben wir dann so abends, wenn wir dann im Hotelzimmer sind, machen wir so Rollenspiele und spielen dann Harry Potter nach. Das fand ich ganz großartig. Das hatten wir, glaube ich, in Berlin gespielt.
Wen hast du gespielt?
Ich war Hermine.
Falls wir uns irgendwann mal sehen, würde ich an diesem Rollenspiel sehr gerne teilnehmen. Ich bin nämlich auch Rollenspiel erfahren. Wir haben irgendwann mal einen Film gedreht, als Herr der Ringe rauskam. Und zwar dann so mit Freunden, die immer so jeder so eine Episode und haben das dann zusammengeschnitten. Also natürlich auch unter dezentem Alkoholeinfluss. Und da gibt's ja diese Szene, weiß nicht, ob ihr die kennt, wo Frodo in dieser Kneipe auf dem Boden liegt und den Finger so hochhebt und dann fällt ihm der Ring direkt drauf. Ist natürlich mit Magie passiert, ne? Aber wenn du ein bisschen was getrunken hast, dann denkst du, wenn ich den Ring nur oft genug an die Person, die mit dem ausgestreckten Finger auf dem Boden liegt, fallen lasse, dann wird er irgendwann auf dem Finger landen, falls da jemand braucht. Ich bin am Start.
Das klingt großartig.
Vielleicht kommst du mit auf Tour einfach.
Genau, als
ja, kommst einfach mit.
Einfach nur als so Backup-Schauspielerin, ja.
Genau.
Da machen wir jetzt abschließend, weil man euch ja so gerne mit Schlager in Verbindung bringt, noch ein kleines Schlagerquiz.
Okay, geil.
Das heißt, ich habe vier Songs vorbereitet, oder lese euch jetzt Zitate vor und ihr sagt mir dann, ja, Schlager oder nö, kein Schlager.
Also. Okay.
Okay.
Komm, wir gehen auf die Reise. Einmal Hoffnung und zurück. Vielleicht finden wir ja alles, was du willst. Bis hierhin war ich ganz allein. Auf der Suche nach dem Glück. Und wenn du auch noch nichts gefunden hast, dann komm doch einfach mit.
Das kenne ich. Ist das Andrea Berg oder so? Oder es könnte aber auch Pur sein.
Sagt der Mike. Was sagt denn der Sascha?
Oh Gott. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich sag dir gar nichts.
Also es ist kein Schlager, es ist von der Band Sonderschule, vom aktuellen Album, Unbesiegbar. Klingt doch aber echt nach Schlager, oder?
Ja, voll.
Total, ne?
Mit der Band hätte ich jetzt auch Schlager. Gar nicht gerechnet. Tut mir leid.
Null. Das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde nur, weil, wie gesagt, ich denke...
Andrea Berg.
Andrea Berg oder Pur.
Fast Sonderschule. Okay, dann hätte ich ja noch den zweiten. Wenn alles gesagt und getan ist, der Himmel liegt in unseren Herzen. Dieses Leben ist ein Geschenk, das es zu leben und zu lieben gilt.
Kein Schlager.
Ich würde auch eher tendieren zu kein Schlager.
Es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von der Grindcore-Band Napalm Death, When All Is Said and Done. Er klingt doch aber super poetisch, oder?
Ja, deswegen kein Schlager.
Deswegen kann also es auch kein Schlager sein.
Ja, natürlich nicht auf Deutsch, ne? Also, aber es klingt schon seltsam, wenn Barney einem dann so hinrotzt, dann This Life is a Gift. Das ist schon, ist schon, finde ich, schöne Poesie und hat halt so gar nichts mit so diesem bulligen Grindcore zu tun. Okay, dann habe ich, hab ich jetzt noch was, das kennt ihr bestimmt.
Okay.
Und zwar, unter einem Dach aus Stroh werde ich geborgen sein, was auch geschieht. Morgens höre ich schon das Meer, abends singt mein Freund, der Wind, mir ein Lied.
Das habe ich auch schon mal gehört. Was sagst du, Sascha?
Ich sag Schlager.
Ich glaube, das ist auch Schlager. Das ist so. Ja. Würde ich auch sagen.
Ich sag Schlager.
Es ist Schlager. Und es kommt von Katja Epstein. Und es ist dieser wunderbare Song: Ein Haus auf einer Insel. Ich baue mir ein Haus auf einer Insel. Schon mal gehört? Das ist ein super Album. Das Album heißt übrigens: In Petersburg ist Pferdemarkt.
Geil.
Album dazu und das ist wirklich ein Hammer-Album. Okay, dann hätte ich jetzt noch einen vierten. Ich glaube, ihr habt jetzt, ihr wart zweimal richtig und einmal erst falsch. So.
Boah.
Gesetzt den Fall. All die Sterne fallen aus dem All. Mit einem großen Knall, mitten auf den Erdball. Würden wir dann endlich sagen, was wir sonst nicht wagen? Würden wir sie einfach, wortlos in den Himmel tragen?
Boah, geil, ey, das ist so Schlager, wie es nur sein kann. Da hätte man jetzt einfach ein Beat runterlegen können und das wäre ein Song gewesen. Also für mich ist das der Schlagertext.
Mhm. Sascha?
Was sagt Sascha?
Voll Schlager.
Voll Schlager?
Voll Schlager.
Voll Schlager.
Es ist Drangsal mit dem Song Karussell. Von seiner letzten Platte Exit Strategy. Und es ist ein wunderschöner Song.
Ja, ist doch geil.
Max macht ja auch irgendwo Schlagermucke, muss man doch auch mal sagen. Richtig falsch waren wir jetzt nicht.
Nee, aber ich finde...
Nee, aber es ist halt gut. Es ist halt guter.
Ja, total. Und vor allem in dem Zusammenhang mit der Musik ist es sehr, sehr schön. Aber ich finde, deshalb, es war ja dieses Quiz, um so ein bisschen zu entkräften, was ist denn eigentlich Schlager? Schlager ist ja irgendwie alles, was irgendwie schön klingt. Da sagt man ja schnell mal dazu Schlager. Also ihr habt nichts gewonnen, aber auch nichts verloren, weil ich so eine dumme Zahl ausgesucht habe, nämlich 4. Und ihr habt zweimal falsch und zweimal richtig.
Wieder nichts gewonnen.
Nee. Welche Art von Musik würde nie oder von Genre würde niemals in eurer Musik Platz finden? Wenn ihr jetzt sagt, mit Schlager sind wir klar, mit 70er kommen wir klar, mit Country finden wir alles super. Was würde jetzt so gar nicht zu euch passen?
Boah, es ist schwer. Es gibt eigentlich in jeder Musikrichtung was Gutes, aber so Black Metal, also es ist ja ganz weit weg von der Mucke, die wir jetzt machen. Nicht, dass es auch nicht gute Black Metal Songs gibt, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu weit weg.
Black Metal?
Black Metal.
Ich würde es irgendwann mal vielleicht.
Stimmt, man sagt niemals nie, ne?
Nee. Also ich könnte mir das schon vorstellen, mit 70 so nochmal eine Black-Metal-Platte aufnehmen. Ich hätte Bock,